Ja, guten Morgen. In der heutigen Predigt geht es um die Zeit. Und im Speziellen um die übrige und um die vergangene Zeit. Und das, was ich damit meine oder was damit gemeint ist, wird ein bisschen deutlicher noch, wenn wir den Text dann gelesen haben. Das ist der Text aus 1. Petrus 4, Vers 1 bis 7. Aber vorab noch ein bisschen allgemein zu der Zeit. Heute ist ja bekanntlich der erste Advent. Jetzt ist Adventszeit. Advent hat auch seine Zeit. Zeit und Zeiteinteilung ist ein bekanntes und für jeden präsentes Thema, Tag für Tag. Täglich hat es seine Relevanz. Und wir haben von Gott die gottgegebene Zeiteinteilung in Tag und Nacht. Und dann teilen wir den Tag sinnvollerweise in 24 Stunden und das wiederum in 60 Minuten und dann wieder 60 Sekunden und so weiter. Und je nach Situation und Umstand wird eine einzelne Sekunde schon manchmal quälend lang. Und wenn wir aber was Schönes erleben, ist manchmal so eine Stunde verflogen, als wäre nichts gewesen. So im Wartezimmer ist eine Stunde dagegen manchmal ganz schön ekelhaft lang. Oder am Bahnhof, wenn ihr euch vorstellt, ihr wartet auf einen Zug und man wartet und wartet und es fühlt sich unendlich lang an. Und dann hat der Zug auch noch Verspätung. Und so ein Wochenende ist auf der anderen Seite wieder eigentlich immer viel zu kurz. Zumindest stellen Anne und ich das immer wieder fest. Auch bei der aktuellen WM geht es immer wieder um Zeit. Wann endlich wieder ein Tor fällt oder wann der Schiedsrichter endlich abpfeift. Mancher denkt vielleicht, hoffentlich ist dieser ganze kritisierte und umstrittene Wahnsinn mit dieser WM sowieso bald vorbei. Alles hat seine Zeit. Das wissen wir und akzeptieren wir. Manchmal aber auch nicht. Und warum das so ist und warum uns das immer wieder so umtreibt, das steht in der bekannten Stelle, die den Satz enthält, alles hat seine Zeit. Das ist in Prediger. In Prediger 3 nur ein paar Verse als Auszug. Alles hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Und dann geht das mit vielen Beispielen weiter, die lasse ich jetzt alle aus. Das könnt ihr gerne selber nachlesen, Prediger 3. Aber mir geht es dann weiter noch um den Abschnitt ab Vers 11. Da steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte das alles, was Gott tut, das besteht ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Das heißt, Gott hat einerseits die Ewigkeit in unser Herz gelegt, also eine Anlage in uns, in unser Innerstes eingebaut, die Ewigkeitsbezug hat. Und andererseits fehlt uns aber die Fähigkeit, das jetzt wirklich zu kapieren oder zu fassen oder zu begreifen und vor allen Dingen zu kontrollieren. Das schaffen wir nicht. Also sind wir in unserem Denken und Handeln immer zeitlich begrenzt und doch von Gott für die Ewigkeit angelegt. Das ist, so denke ich zumindest, ein Konflikt, in dem wir leben müssen und der erklärt, warum wir damit immer wieder so kämpfen. Und die Absicht, die Gott damit hat, ist uns dahin zu bringen, dass wir ihn achten und ehren und ihn als Gott, der über uns und über allem anderen steht, zu respektieren und uns ihm gegenüber entsprechend zu verhalten, ihm mit Ehrfurcht zu begegnen. Denn das, was wir tun, ist immer zeitlich begrenzt. Das, was Gott tut, besteht ewig. Jetzt zu dem Text aus 1. Petrus. 1. Petrus 4, Vers 1 bis 7. Da geht es um die übrige und die vergangene Zeit. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise leben im Geist. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Soweit der Text. Und in diesem Text kommen eben diese beiden Bereiche vor, die übrige Zeit und die vergangene Zeit. Und alles, was die übrige Zeit betrifft, ist in Vers 2 und 4 und 5 und 7 beschrieben, ist hier auch nochmal markiert. Und alles, was die vergangene Zeit betrifft, ist hier nochmal markiert, ist Vers 3 und 6. Schauen wir uns erst die übrige Zeit an. Vers 2. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Jeder ist vor die Frage gestellt, wie lebe ich die mir noch übrige Zeit in meinem Leben? Der Text zeigt eine Gegenüberstellung. Entweder den Begierden der Menschen oder dem Willen Gottes leben. Beides geht nicht. Es ist entweder oder. Es handelt sich um was total Gegensätzliches und eine grundsätzlich gegensätzliche Ausrichtung. Ich behaupte mal, dass jeder, der neu geboren ist und an Jesus glaubt, den Willen Gottes tun will. Aber im praktischen Alltag ist die Umsetzung doch oft so grausam schwierig. Wenn ich mich an Gott klammern will und ihm dienen will, dann muss ich was anderes loslassen. Nämlich meinen eigenen Willen und meinen Stolz. Das Beispiel eines Kleinkinds, wenn es gerade laufen kann, 1,5, 2 Jahre alt, und es hat in der einen Hand einen Schokokeks und in der anderen Hand das Lieblingskuscheltier, und das läuft dahin und sieht irgendwas, was es total begeistert, was passiert. Es wird entweder eins oder beides einfach loslassen, weil es was anderes sieht, was interessiert. Und insofern sollen auch wir immer wieder wie Kinder, wie kleine Kinder versuchen, nicht an irgendwas festzuklammern, was dann vielleicht bedeutungslos ist, sondern uns an Gott klammern und nach seinem Willen fragen. Ich muss sagen, dass mir das immer wieder sehr schwer fällt und ich mich dabei ertappe, dass ich neben Gottes Willen auch schon immer so ein bisschen meinen Willen durchsetzen will. Und manchmal sogar erst meinen Willen und dann vielleicht Gottes Willen. Weil irgendwie ist es manchmal so, dass man doch denkt, naja, Gottes Wille ja, aber irgendwie denkt er doch zu wenig an meinen Willen. Er denkt zu wenig, dass ich komme irgendwie zu kurz. Gott hat aber wirklich nur das Beste für dich im Sinn. Er hat den besten Plan für dein Leben und sein Wille ist es, dass du ihm das glaubst und vertraust. Und wenn du das verinnerlichst und es versuchst, im praktischen Leben umzusetzen, dann hat das eine logische Folge. Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens. Ja, die Umgebung, wenn du so lebst, nach Gottes Willen, da ist deine Umgebung befremdet. Wenn du dich so verhältst, dann verstehen sie dich nicht mehr oder wollen dich nicht verstehen oder sie fangen vielleicht an, sich zu wundern. Vielleicht bemitleiden sie dich auch, aber vielleicht lästern sie auch, so wie es hier steht. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt und werden dadurch teilweise belächelt oder für dumm verkauft oder damit aufgezogen. Und wir leiden dadurch. Und vielleicht fragen wir uns manchmal selbst, ob das überhaupt Sinn macht, so zu leben, da das Leben dann so kompliziert wird und manchmal verstehen wir Gott nicht, wie er handelt oder wie er eben teilweise auch nicht handelt, obwohl wir meinen, er müsste doch jetzt endlich handeln. Gott trotzdem zu vertrauen und ihm wirklich die Kontrolle zu überlassen, ist oft dann schwer, wenn es gegen unseren eigenen Willen geht. Und die Leute um uns herum fragen sich sowieso schon, warum wir uns das antun. Dieses Leiden, auch wenn es nicht wirklich körperliches Leiden bedeutet, ist manchmal sehr schmerzhaft. Und wir wollen es verständlicherweise loswerden. Aber überlege, was die Konsequenz daraus ist. Wenn man das zum Bezug zu Vers 1 nimmt, wo steht, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Im Fleisch leiden heißt mit der Sünde abgeschlossen zu haben. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich nicht leide, dann habe ich mit der Sünde nicht abgeschlossen. Wenn ich meinem Willen nachgebe, dann hört das Leiden diesbezüglich zwar auf, aber dann lebe ich nach den Begierden der Menschen, nach meinem Wunsch, nach meinem Willen und nicht nach dem Willen Gottes. Dann verhalten wir uns genauso wie die in Vers 4 beschriebenen Menschen, die, wie Vers 5 dann sagt, dem Rechenschaft geben, der bereit ist, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, dieser Abschnitt aus 1. Petrus 4, der primär an die Gläubigen gerichtet ist, enthält aber auch eine klare Botschaft und Warnung für die Menschen, die Gott anzweifeln und mit ihm eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Denn ob sie es wollen oder nicht, sie werden, übrigens genauso auch wir, einmal Rechenschaft abgeben müssen. Und dann werden wir nur überstehen, der alles geschaffen hat, der alle Macht hat und der nicht nur ein bisschen weiß, sondern alles und der immer die richtige Entscheidung trifft. Der kennt alle deine Gedanken, alle deine Empfindungen, alles im Detail. Und dann wird er fragen, warum du die Liebe abgelehnt hast, die er dir entgegengebracht hat. Darum, dass er seinen einzigen geliebten Sohn geopfert hat, um für deine Schuld zu bezahlen. Daher sollten wir uns nicht von dieser Art von Leiden, die wir zu ertragen haben, weil wir nach Gottes Willen leben, wegducken, sondern wir sollten sie mit Gottes Hilfe annehmen. So schwer es auch manchmal ist, denn den Willen Gottes zu tun, bewahrt uns vor der Sünde. Und wir dürfen vertrauen, wie es in Römer 8, Vers 18 und in 2. Korinther 4, Vers 17 steht, denn ich meine, das Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns. Die Leiden der irdischen Zeit fallen also definitiv nicht ins Gewicht unter Berücksichtigung des Gewinns für und in der Ewigkeit. Zurück zur übrigen Zeit. Die übrige Zeit steht, da steht noch etwas anders in dem Vers 5. Jesus, also der da gemeint ist, mit dem, der bereit ist, der steht bereit zum Gericht. Es kann jederzeit passieren. Wir haben alle viele Zeitpunkte in unserem Leben, auf die wir hinarbeiten. Positiv wie negativ. Wochenende, Urlaub, Schulaufgabe, Examen, Geburtstag, Hochzeit, Rente, erstes Gehalt, Geburt eines Kindes oder Enkels oder vielleicht auch das Ende dieser Predigt. Viele Zeitpunkte davon sind zeitlich ganz konkret, manche weniger konkret, aber doch irgendwie abschätzbar. Die übrige Zeit, die ist in ihrer Dauer dagegen überhaupt nicht abschätzbar. Deine ganz persönliche übrige Zeit, die ist nicht abschätzbar. Und durch zwei Ereignisse kann sie beendet werden. Entweder durch deinen Tod oder durch die Wiederkunft des auferstandenen Jesus Christus. Dadurch wird die übrige Zeit dann beendet. In Matthäus 24, Vers 42 steht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Und Vers 44 heißt es dann, denn der Menschensohn kommt in einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Dadurch, dass du nicht den Hauch einer Chance hast, abzuschätzen, wann du sterben wirst, und erst recht keine Ahnung davon hast, wann der Herr Jesus wiederkommen wird, besteht eine gewisse Dringlichkeit bezüglich deiner übrigen Zeit. Denn es ist alles passiert, was zuvor geschehen muss, bevor der Herr Jesus wiederkommen wird. Und so ist es vernünftig, davon auszugehen, dass es sehr, sehr bald passieren wird. In Vers 5, er, der bereitsteht oder bereit ist, zu richten über die Lebenden und die Toten. Er steht in den Startlöchern. Aber der Satz, der Herr Jesus Christus, der bereitsteht zu richten über die Lebenden und die Toten, bedeutet auch noch etwas anderes oder bedeutet überhaupt, dass Gott einerseits alle richtet, egal ob sie noch leben oder schon gestorben sind, also wirklich alle Menschen. Es bedeutet aber auch, dass Gott in seinem Richten unterscheidet zwischen Lebenden und Toten. Also im Sinne von ewig Lebenden und ewig Toten. Also Menschen, die Wiedergeborene sind und ewiges Leben haben und Menschen, die Gott ablehnen und nicht wollen und damit auch ewig von Gott getrennt sein werden, weil sie das so wollen. Unabhängig davon, ob sie derzeit noch leben oder schon gestorben sind oder ob sie erst noch geboren werden. Und ich rate jedem, sich zu prüfen und zu überlegen, zu welcher Gruppe er sich selber zählt. Ich hoffe, dass keiner unsicher ist in dieser Sache. Und weil es, wie gesagt, nicht abschätzbar ist, wie lange die übrige Zeit dauert, sollte heute klar sein, wie du dich da positionierst. Diese Ungewissheit im Warten, wie lange es jetzt noch dauert, das macht uns doch allen zu schaffen. Nochmal das Beispiel von dem Zug im Bahnhof. Ja, wie ist das blöd, wenn man da sitzt und wartet oder steht? Bahnhof ist immer kalt und zugig und es ist sowieso nichts richtig so, wo man sich ablenken kann. Und dann ist das einfach ätzend langweilig. Und auch immer dieses Ungewisse, wann ist jetzt endlich dieser Zug da? Und dann ist die Frage, wie lebst du deine übrige Zeit? Auch wenn du grundsätzlich bereit sein willst für die Wiederkunft des Herrn Jesus, brauchst du und ich die Erinnerung und die Motivationshilfe, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wirklich darauf zu warten, dass der Jesus wiederkommt. Denn wir kennen das alle, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen aus Matthäus 25. Da steht, als sich nun der Bräutigam verspätete, wie geht's weiter? Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden die 5 törichten Jungfrauen schläfrig und schliefen ein, und die 5 klugen blieben wachsam und warteten geduldig. Falsch, genau. Es ist nämlich nicht so, sie sind alle eingeschlafen. Alle wurden schläfrig und schliefen ein. Und der Herr weiß, dass wir auch müde werden und einschlafen. Und so brauchen wir immer wieder die Erinnerung und die Unterstützung, in Geduld und Ausharren und Warten zu leben. Deshalb soll dieser Text aus 1. Petrus 4 auch so eine Erinnerung für uns sein, zu überdenken, was wir mit unserer übrigen Zeit noch anfangen. Und da gilt es uns gegenseitig immer wieder zu helfen, weil wir eben alle müde werden und keiner von sich aus in der Lage ist, sein ganzes Leben Tag und Tag in dieser Erwartungshaltung zu leben. Weiter zu der übrigen Zeit steht noch in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnen sein heißt, nicht unüberlegt zu sein und nachzudenken über das, was man tut. Nicht träumerisch, sondern vernünftig und mit Einsatz des Verstandes. Und nüchtern? Nüchtern kennen wir vor allem im Zusammenhang mit Alkohol, aber auch allgemeiner noch im Bereich der Medizin. Da bedeutet Nüchternheit vor einer Narkose oder bei Gebrauch von bestimmten Medikamenten, die nüchtern eingenommen werden müssen, bedeutet Nüchternheit nicht nur kein Alkohol zu trinken, sondern mindestens 6 Stunden keinerlei Nahrung, kein Essen, keine Getränke zu sich zu nehmen. Petrus will hier jetzt aber nicht ausdrücken, dass wir keinen Alkohol trinken sollen oder jeden Tag in der Erwartung leben, dass wir bald eine Narkose kriegen und nichts mehr essen und trinken. Nein, sondern es ist gemeint, dass wir nicht unter einem Einfluss von Dingen stehen sollen, die uns ablenken oder unsere Wahrnehmung verändern. Besonders wenn wir mit Gott reden wollen und Zeit mit ihm verbringen. Deswegen steht hier besonnen und nüchtern zum Gebet. Vielleicht kennst du das auch, dass es so viel gibt, was dich beschäftigt, so viele Termine und Dinge, die du teils gewollt, teils ungewollt in deinem Kopf hast und dir fehlt die Lust und die Zeit, in Ruhe zu beten. So möchte ich dich und mich dazu ermuntern, wieder nüchtern zu werden, die Dinge, die uns einnehmen und beeinflussen, bei Gott abzulegen und mit ihm und bei ihm Ruhe zu finden, ohne ständig nebenbei noch alles mögliche andere zu managen und mitlaufen zu lassen. Neu wieder Zeiten einzuplanen, die du bewusst mit Gott erlebst im Alltag, ohne Einfluss von Social Media, Radio, Internet, Fernsehen, Netflix oder was es auch gibt, sondern einfach bei Gott Zeit zu haben und nicht nebenher noch irgendwas mitlaufen zu lassen. Und es ist sicherlich keine verlorene Zeit. Gott wird sich sogar dafür belohnen. Obwohl man eigentlich sagen könnte, Gott hat Anspruch darauf. Und doch ist es nicht so, dass Gott uns dazu zwingt. Ja, und wenn wir es nicht tun, dann bestraft er uns nicht, sondern er beschenkt uns noch dafür, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Ein unfassbar gnädiger und liebender Gott. Dann zur vergangenen Zeit, Vers 3 und Vers 6. Früher war ja alles besser, ne? Dieser Satz, der so endlos oft zitiert und widerlegt ist. Und Petrus macht hier auch eindeutig klar, dass die vergangene Zeit nicht so die allerbeste war. Und in Vers 3, da kommt eine Aufzählung von Dingen, die etwas deutlich machen sollen. Und die sind aber alle irgendwie negativ belegt. Und jetzt ist die Gefahr dabei, dass man dadurch völlig falsche Schlüsse daraus zieht. Und zwar, wenn Gott nicht will, dass wir in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und sowas leben, ja, dann ist ja klar, Spaß ist bei Gott schon mal nicht dabei. Gott will einfach nicht, dass du Spaß hast und auch nicht, dass du irgendwie mal eine Party feierst. Ein bibeltreuer Christ macht sowas nicht. Keine Feier, Saufen, Party ist nicht. Okay, sagst du vielleicht, na gut, verstehe ich schon, diese uferlosen Partys, diese Exzesse, dann saufen bis zum Umfallen und bis zur Besinnungslosigkeit und sowas. Ja, das verstehe ich schon, das ist nicht so richtig gut, auch für meinen Körper und Geist und Seele, das stimmt schon. Aber so ein bisschen feiern und so partymäßig ein paar Gläschen trinken, wo ist denn da das Problem? Um es kurz zu machen, da ist kein Problem. Wenn du denkst, dass Gott so drauf ist, dass du keinen Spaß haben sollst, dass er dir das nicht gönnt, dann bist du absolut falsch unterwegs. Und dann verstehst du auch nicht, was hier eigentlich gemeint ist. Petrus will uns hier anhand dieser Beispiele etwas verdeutlichen, dass diese Suche nach Genuss, nach Ausgelassenheit, nach letztendlich Streben nach Glück in diesen Dingen nicht dauerhaft zu finden ist, sondern sie dir und eventuell auch anderen zum Schaden sind oder zumindest sein können. Die ersehnte Wochenendparty ist spätestens am Montag früh vorbei. Es gibt keine dauerhafte Freude und Erfüllung dadurch. Gott will dir aber Freude schenken und Glück schenken, das von Dauer ist. Und ewig ist der Zeitrahmen von Gottes Freude. Überall redet man von Nachhaltigkeit und das Glück, das wir in der Welt finden, ist eben nicht nachhaltig. Manchmal folgt auf das Glück sogar das krasse Gegenteil. Ein Glas zu viel und der Abend ist ruiniert, eventuell die Beziehung zerstört. Oder eine unüberlegte Äußerung führt zu Scham im Nachgang, weil man beim Feiern in der Gruppendynamik verbal übertrieben hat, ausgeteilt hat, was man gerne ungeschehen machen würde hinterher. Die Bibel nennt das Sünde und möchte dich davor bewahren. Und Gott möchte dir Freude geben, die länger hält als ein paar Stunden. Das heißt, weder die Feier noch der Alkohol an sich ist das Problem. Aber wenn die Freude so schnell verpufft, dann sucht man mehr davon. Und das endet in einer Spirale, die nicht nur was den Alkohol angeht, in einer Sucht enden kann, weil die erwünschte Nachhaltigkeit des Glücks ausbleibt. Und man fälschlicherweise meint, dass immer mehr davon irgendwie doch zu dauerhaftem Glück führt. Und dann ist man nicht weit weg von Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Oder vielleicht schon mittendrin. Aber wir haben gelesen in Vers 3, denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit damit verbracht haben. Wir haben jetzt einen anderen Auftrag. Und in Vers 6 steht, dass den Toten das Evangelium verkündigt wurde. Beim ersten Durchlesen von dem Satz denkt man vielleicht ein bisschen verwirrend, hä? Warum den Toten? Das bedeutet nicht, dass den Toten auf dem Friedhof das Evangelium gepredigt wurde, um sie nach ihrem Tod noch zu retten oder sowas, sondern dass einerseits hat es die Bedeutung, dass damit gemeint sind die Gottlosen. Gottlosen, die ohne Leben aus Gott sind und damit tot waren, denen wurde das Evangelium verkündigt. Und daraus folgt zweierlei. Die gute Botschaft vom Kreuz, an dem der Herr Jesus für deine und meine Sünde stellvertretend gestorben ist, leistet also ein Doppeltes. Sie richtet die Menschen, weil sie die Sünde aufdeckt und dich dein Gewissen anklagt und verurteilt. Sie gibt aber auch Leben, weil du durch den Glauben an den Herrn Jesus ewiges Leben bekommst. Eine andere Erklärung für den Satz, warum da Toten das Evangelium verkündigt wurde, könnte auch sein, dass damit die Toten die Heiligen gemeint sind, die glaubten, als ihnen die gute Botschaft verkündigt wurde. Und darum leben sie gottgemäß nach dem Geist, obwohl sie gestorben sind und aktuell nicht mehr leben. Ich will kurz zusammenfassen, worum es heute ging. Wir haben angefangen mit der Zeit. Alles hat seine Zeit. Wir haben uns daran erinnert, was in Prediger 3 steht und dass wir tagtäglich immer damit konfrontiert sind mit dem Thema Zeit und immer wieder es unterschiedlich wahrnehmen, wie lang oder kurz eine Zeit ist. Aber auch immer wieder damit kämpfen und den Konflikt haben zwischen unserer Begrenztheit im Hinblick auf Zeit und der in uns angelegten Ewigkeit, mit der darin enthaltenen Absicht Gottes, unseren Blick auf ihn und unsere Haltung zu ihm neu zu überdenken und Ehrfurcht vor Gott neu wieder zu entdecken. Wir haben über die übrige Zeit nachgedacht. Anhand von 1. Petrus 4 haben wir gesehen, oder haben uns neu die Frage gestellt, wie wir unsere übrige Zeit, die wir auf der Erde haben, gestalten und was sie prägen soll. Mit der erhofften Ermutigung, neu zu versuchen, Gottes Willen über den eigenen Willen zu stellen und nicht einzuknicken, wenn das auch bedeutet, Unverständnis oder sogar Lästerung unserer Umgebung zu ernten. Immer mit der Gewissheit, dass es sich lohnt, durchzuhalten, weil uns eine ewige Herrlichkeit erwartet. Neu darüber nachzudenken, dass wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen vor dem, der jetzt schon bereitsteht, mit göttlicher Autorität zu richten, also sehr bald. Aber vor allem zu einem Zeitpunkt, den du nicht kennst und nicht abschätzen kannst. Mit der Konsequenz, entweder als Lebender oder als Toter beurteilt zu werden. Neu uns gegenseitig zu wecken oder wachzuhalten im Hinblick auf das Wiedersehen mit unserem Herrn und Lebensretter Jesus Christus. Und neu besonnen und nüchtern zu werden im Gebet. Wir haben die vergangene Zeit gesehen mit ihrer Auswirkung und dem Einfluss, den sie auf uns hat, und sehen die Gefahr, die in den Vergnügungen des irdischen Glücks liegen, das Problem der fehlenden Nachhaltigkeit des Glücks auf dieser Welt und der Notwendigkeit zur bewussten Entscheidung, die Suche nach Glück nicht mehr in den Dingen zu suchen, die vergehen, sondern wirklich bei Gott. Und schließen möchte ich nochmal mit dem Vers von Prediger 3, Vers 14. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Amen.